Halleluja, Gott ist gut. Luther machen wir heute und wechseln dann mal kurz. Oh. Wenn es so schön ist, habe ich eigentlich gar keine Lust zum Predigen. Da hätte ich gern so eine Wellnessliege und einfach noch so ein, zwei Stunden in der Gegenwart Gottes weiter genießen, oder? Aber das Wort ist genauso wichtig für uns. Halleluja. Sammy, schaltest du ein? Läuft's? Ist gut. Bei meinem Sohn läuft's und bei mir. Das ist immer gut. Halleluja. Vater, ich danke dir für einen neuen Sonntagmorgen in deiner Gegenwart. Papa, du bist so gut. Und ich bete, dass wir das mehr und mehr erkennen und verstehen und begreifen und dass es uns durchdringt von der Zehe bis zu den Haarspitzen, dass du gut bist. Und dass nichts anderes dazwischen passt, als dass du gut bist. Du bist ein guter Gott. Alle guten, vollkommene Gabe kommen von dir herab, vom Vater des Lichts. Bei dir ist kein Wechsel, du änderst deine Meinung nicht. Du hast dich entschieden, uns zu lieben und es gilt in alle Ewigkeit. Das, was du einmal entscheidest, wirst du nie gereuen. Vater, das, was du entschieden hast, in deinem Herzen, das steht für immer. Und danke, dass mein Name in dein Herz geschrieben ist. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass du mich kennst und dass du mich trotzdem liebst. Wow, Papa, danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass du da bist. Vater, ich bete, dass alles, was uns ablenkt, abfällt. Jeder Gedanke dieser Welt, jede Sorge, jede Not, auch alles, was uns Freude bereitet und uns jetzt ablenkt, dass das alles jetzt zum Schweigen kommt und dass unser Herz vorbereitet ist vom Heiligen Geist, den Samen des Wortes zu empfangen oder zu begießen heute Morgen oder auch für andere zu ernten heute Morgen. Papa, dein Wort geht nicht leer zurück, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest, auch heute Morgen. Und dafür danke ich dir, dafür preise ich dich. Halleluja. Amen. Was ist das Schönste, aber auch gleichzeitig das Herausforderndste für uns als Christen? Wer weiß es? Das Schönste und gleichzeitig Herausforderndste. Die Liebe. Ganz genau. Die Liebe. Die Liebe ist mordsherausfordernd. Glaubt ihr das? Früher habe ich gelesen, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, halt ihm die linke da. Die meisten Christen, die ich kenne, die haben nur eine geschwollene Backe, aber nicht zwei. Besser wärst du, hättest zwei. Besser wärst du, hättest zwei. Und ihr wisst ja, wenn du von den Rockern rauskommst, da regelst du Dinge mit der Faust. Da macht's klitsch-klatsch und dann trinken wir wieder ein Bier miteinander. Ja? Und wo ich frisch Christ war und das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Gott hat einen Fehler gemacht. Das kann nicht echt wirklich im Wort stehen. Wenn mir einer eine klatscht, dann klatsche ich eine zurück. Oder? Ich habe Jahre gebraucht zu verstehen, was Gott damit meint. Ich habe immer wieder gebetet, habe gesagt, Gott, ich komme mit diesem Wort nicht klar. Wenn einer frech ist, dann muss man dem doch zeigen, dass es so nicht geht. Und irgendwann hat mir Jesus offenbart, weißt du, Thomas, wenn du deine rechte Backe hinhältst, dann hast du zwei Schläge gehabt. Das verheilt wieder. Aber wenn du dich wehrst, kommt eine Wurzel der Bitterkeit des Zornes in dein Herz und das ist viel schädlicher für dich, wenn diese Frucht aufgeht und wächst, wie dass du mal eine auf die Backe kriegst. Glaubst du das? Schon mal im Zorn gewesen, schon mal im Zorn Dinge gemacht. Alles, was du im Zorn tust, alles, was du in extremen Emotionen tust, wirst du bereuen. Ob das Freude ist oder Angst, alles, was du in Freude tust, wenn sie nicht aus dem Geist geboren ist, schlecht. Als ich noch Autoverkäufer war, wusste ich, wie das funktioniert. Die Leute in die Freude führen. Halleluja, sind wir eins miteinander. Da unterschreiben sie jetzt. 2 Wochen drauf, ich weiß nicht, ob das richtig war. Tja, unterschrieben ist unterschrieben. Das ist nicht gut. Auch Dinge, die du aus Angst machst, wenn du was verkaufst oder dich trennst von Dingen oder dir einen neuen Job suchst, weil du Angst kriegst, weil du ein Gerücht gehört hast, die Firma geht vielleicht pleite. All diese Dinge bringen keine Frucht. Und um was es mir heute Morgen geht, ist eines meiner Lieblingsthema oder Themen, über die Liebe zu predigen. Und das ist, glaube ich, das Herausforderndste, was es gibt, aber auch gleichzeitig das Schönste. Die Liebe überlegt nicht, ob sie die andere Backe noch hinhält. Die Liebe sagt, komm, wenn du Lust drauf hast, komm, noch eine. Weil es dir gar nicht mehr wehtut. Ich zeige euch das heute aus dem Wort. So war Jesus. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich die Bibel gelesen habe, warum bleibt der Typ immer so gechillt? Warum rastet der nicht aus mit den ganzen Hohlköpfen, die in der Bibel stehen? Der hat ja fast nur Bekloppte getroffen. Ist heute völlig anders. Nein, eben nicht. Es waren schwierige Menschen, um es mal ganz höflich auszudrücken. sind auf dem Berg. Da erscheinen Engel. Gott spricht mit ihnen. Da kommt Petrus auf die Idee. Lass uns 3 Hütten bauen. Ein McDonald's, ein Burger King und ein KFC. Und dann sprach der Vater aus dem Himmel, sei still, das ist mein Sohn, auf den sollst du hören. Die hatten wirklich tolle Ideen ständig. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich wäre manchmal ausgerastet. Oder hätte man gesagt, halt jetzt mal deinen Mund. Oder so ähnlich. Wieso war der immer so ruhig? Habt ihr euch das nicht auch schon mal gefragt? Warum? Weil die Liebe. Weil er die Menschen mit Liebe sah. Er sah sie nicht, wie Thomas sie sieht. Er sah sie voller Liebe. Und das ist das Gigantische. Wow. Halleluja. Johannes 3,16. Kennt ihr die Bibelstelle? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Also hat Gott die Welt geliebt. Dann gibt es andere Bibelstellen, wo es heißt, du sollst nicht die Welt lieben. Liebst du die Welt, liebst du Gott nicht. Habe ich am Anfang gedacht, was ist das? Widerspricht sich die Bibel oder was meint es hier? Ich meine, der Vers erklärt sich selber. Es geht Gott nicht um die Welt. Diese Welt wird vergehen mit allem, was drauf ist. Aber um was es in dieser Welt geht, das bist du. Dich hat er geliebt. Dich hat er von Anbeginn der Zeit in seinem Herzen getragen. Nicht eine Erde, einen Planeten. Da hat er viele von, Milliarden von Planeten. Die kennen wir alle gar nicht. Galaxien, Milchstraßen und so weiter. Da hat Gott genug davon. Da kannst du ihm keinen schenken, sagt, er hab schon genug. Aber was er sah in seinem Herzen, warst du. Er wünschte sich Familie, das war sein Wunsch. Und 2000 Jahre hat der Teufel es geschafft, den Menschen zu sagen, werd religiös, dann gefällst du Gott. Gott will keine Religiösen, er will Kinder. Kinder fühlen sich wohl im Vaterhaus. Die gehen an den Kühlschrank, holen sich einen Joghurt und fragen nicht, oh heiliger Vater, wäre es Ihnen angenehm, wenn Ihr Kind heute einen Joghurt essen würde? Ich würde auch das Zitrone nehmen, was Ihnen nicht so schmeckt. So sind manche Christen, wenn du ihnen zuhörst beim Beten, da stellst du mir alle Haare, aber nicht vor Freude. Und ich bin nicht böse mit ihnen, sondern ich merke, sie haben ein religiöses Denken in ihrem Kopf. Sie sind religiös programmiert, die Software ist die falsche. Und immer wenn sie hochfahren, dann reden sie komisch. Weißt du, sie erzählen jeden schmutzigen Witz, aber wenn du dann mit ihnen beten willst, oh heiliger Vater, wo ich mir denke, gerade hast du noch ganz anders, bleib mal so, wie du bist. Werd doch mal ehrlich vor Gott. Nimm doch mal die Maske weg. Manche, sobald sie in die Gemeinde reingehen, sitzen sie eine Maske auf und dann sind sie oberheilig. Oh, 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 oh. Erinnert mich so ein bisschen an, diese Raumschiff Enterprise Sachen, weißt du, so unendliche Weiten, so geht's Gott manchmal auch, komm doch her zu mir, hier bin ich. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr so und so, er ist immer noch nicht da, der verlorene Sohn. Gott liebt dich, Amen. Und hier steht es, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigen Sohn, den er volle Kanne geliebt hat. Den hat er gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das war Gottes Plan, Jesus an deiner Stelle sterben zu lassen. Das war Gottes Plan und das war seine Liebe. Wisst ihr, im Anfang in der Bibel lesen wir, und Gott mit seinem Team, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, machten Menschen. Es war nicht Gott alleine. Die drei haben sich überlegt, lass uns Menschen machen. Nach unserem Ebenbild. Und der Vater fragte Jesus ganz am Anfang, weißt du, Jesus, es wird was passieren, was furchtbar ist. Bist du bereit, den Preis zu zahlen, mein Sohn? Und Jesus sagte, ja, Vater. Und dann erst machten sie Menschen. Weil Liebe würde nie Menschen machen und sie dann verloren gehen lassen. Das ist keine Liebe, richtig? Würdest du ein Kind in die Welt setzen und es dann am nächsten Tag, nachdem du aus der Entbindungsstation kommst, es auf die Straße werfen und sagen, guck, wie du zurechtkommst? Wer würde es von euch tun? Keiner. Meint ihr, dass Gott schlechter ist als wir? Und wenn er nicht gewusst hätte, dass Jesus der Rettungsplan ist, und vergisst es nie, was ich jetzt sage, Gott hat keinen Plan B. Gott braucht keinen Plan B. Wir Menschen haben immer einen Plan B. Ach, jetzt heirate ich mal die Susanne. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Wenn die nichts ist, dann nehme ich die nächste. Und mit jeder wird schlimmer, weil mit der ersten hast du 10 Jahre Gnade, mit der zweiten 5, mit der dritten 2 und mit der letzten ein halbes Jahr. Siehst du bei den ganzen Promis, schau sie dir an, wie lange sie verheiratet sind, wird immer kürzer, weil sie es nicht mehr aushalten, weil alles ihnen auf die Nerven geht. Aber das ist wie der Schwarzfahrer auf der Autobahn, einer, hunderte. Sie merken nicht, dass sie das Problem haben. Aber wir schauen uns heute mal an, was die Bibel über Liebe sagt. Gott hat dich so geliebt, dass er bereit war, Jesus zu geben. Jesus hat den Platz in der Herrlichkeit, in vollkommener Liebe, in vollkommenem Einssein mit dem Vater aufgegeben und kam in den Dreck und in die Sünde dieser Welt, um dich zu gewinnen. Das wäre jetzt ein Punkt für den Amen. Danke. Wir üben noch. Amen heißt, so ist es. Wisst ihr, die Botschaft vom Evangelium ist nicht: bekehr dich, komm in eine Gemeinde, wärm einen Stuhl und schlaf ein. Genau. Nein. Du kommst in eine Gemeinde, um das Wort Gottes zu hören, um zu wachsen, um zu blühen, um zu gedeihen. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was ausgeht aus dem Munde Gottes. Gott will, dass du wächst in dem Bewusstsein, dass er dich liebt. Weißt du, und dann macht Christsein Spaß. Christsein ist nicht Leistung. Leistung ist Religion. Und Religion hat mit Gott nichts zu tun. Religion ist eine Menschenerfindung. Gott hat nie Religion gegeben. Da drin sind viele Menschen gefangen in Religion. Du musst erst gut werden, dann kommst du zu Gott. Das Evangelium ist was ganz anderes. Es sagt, Gott ist gut und er ist für dich gestorben, hat sein Gutes aufgegeben, um dein Schlechtes ans Kreuz zu tragen. Das ist ein Austausch. Amen. Das ist wie wenn du verurteilt wirst vom Amtsgericht und du bist im Land, wo es Todesstrafe gibt und der Richter sagt Todesstrafe. In 14 Tagen wird es vollstreckt. Was passiert dann mit dir? Dann wirst du sterben. Und dann kommt plötzlich einer rein und sagt, hey, Herr Richter, der Mann hat doch 7 Kinder, ich bin ledig, ich würde gern an seiner Stelle sterben. Und der Richter sagt, ja, ist das Ihr Ernst? Ja, ich mach das. Ja, guck rum, der Richter sagt, ja, ich bin ja Richter, ich kann es entscheiden. Also gut, dann sterben Sie an seiner Stelle. Wenn der Richter, sobald der Richter das akzeptiert, bist du was? Ein freier Mann und du läufst aus dem Gericht raus frei, obwohl du voller Schuld warst. Könnt ihr mir folgen? Dasselbe hat Jesus getan. Jesus hat den Preis bezahlt und der Richter, welcher der Vater ist, hat gesagt, ich nehme das an, dass du stellvertretend für jeden Sünder stirbst. Eine größere Liebe als diese gibt es nicht. Hast du das verdient? Nein. Hast du dafür gebetet? Nein. Hast du das dir gewünscht? Nein. Aber Jesus ist schon lange, bevor es dich gab, ans Kreuz. Tausende Jahre zuvor, weil er dich sah. Und weil er dem Vater ein Versprechen gab. Vater, wenn du Menschen machst und sie fallen, ich werde in den Riss treten. Amen. Begreif das und du entspannst dich. Und der Teufel wieder kommt mit Anklage. Was hast du denn schon wieder gemacht? Was hast du denn schon wieder nicht gemacht? Was kannst du denn schon wieder? Was kannst du denn schon wieder nicht? Sagst du ihm, hey, das ist nicht von mir abhängig. Er. Wir haben gerade gesungen, es ist vollbracht. Da gingen ihr alle auf einmal ab. Wie so ein rotes Moped. Ich habe gespürt, wow, der Geist. Der Geist gibt Zeugnis deinem Geist. Amen. Halleluja. Weißt du, als du Christ geworden bist, bist du ein Rohdiamant geworden. Von einem toten Stein ein Rohdiamant. Der Rohdiamant ist schon motzwertvoll. Aber richtig wertvoll wird er erst, wenn man ihn schleift. Und das sind die Prozesse über die Jahre, die Gott mit dir macht. Und wenn manchmal schreien, ah, schleifen tut weh. Aber nach jedem Schleifen sieht man das Licht noch schöner. Und der Diamant hat eine Eigenschaft, was kein anderer Stein so hat. Er lässt das Licht durch. Und er verstärkt das Licht. Du lässt das Licht durch. Und du bist jemand, der das Licht verstärkt. Amen. Und je mehr du geschliffen bist, je mehr du, ich sag mal, gelitten hast in deiner Zeit als Christ, desto wertvoller wirst du für den Vater. Weil er dich hier gebrauchen kann. Versteht ihr? Wir sind alle gleich wertvoll. Bitte, das ist nicht eine Wertung. Aber je mehr jemand verändert ist, desto mehr kann man ihn gebrauchen. Das ist wie in einer Firma. Da kommt einer, vielleicht ein Flüchtling, irgendwoher, kann nicht lesen und schreiben, kann gar nichts. Und er ist aber willig zu lernen. Er lernt die Sprache, er lernt die Schrift, er lernt bohren, flexen, schneiden, schweißen. Und je länger der in der Firma ist, desto wertvoller wird er für den Chef, richtig? Weil man merkt, wow, der lernt dazu und der kann das. Von 0 auf 100. Und genauso ist im Reich Gottes. Je länger du mit Gott gehst, desto mehr kann Gott dich gebrauchen, wenn du dich schleifen lässt und verändern lässt, wenn du willig bist. Du kannst aber auch 50 Jahre auf dem Stuhl sitzen und es passiert gar nichts. Geht auch, Gott liebt dich nicht weniger. Gott liebt dich immer gleich. Hör mir gut zu, das bricht jede Macht der Religion in deinem Leben. Gott liebt dich immer gleich, ob du Leistung bringst oder nicht. Gott hat dich zuerst geliebt, nicht du ihn. Schauen wir uns nachher an. Amen. Dass du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Wow, ist das nicht gut? Boah, das ist das Beste. Wenn Christen aufhören würden, von Religion zu erzählen und mehr erzählen würden, wie der Vater jeden Menschen liebt, dann wären die Gemeinden voll. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Wir haben die gute Botschaft. Amen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und wir haben die gute Botschaft. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wow, was für eine fantastische Bibelstelle. Wer meine Gebote hat und hält sie. Hier geht's nicht ums Gebote halten. Wäre das so, wären alle Religiösen toll vor Gott. Weil die halten die Gebote, aber sie lieben ihn nicht. Das ist ihr Problem. Es ist besser, du hältst nie ein Gebot, aber du liebst Gott. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Andere Pastoren würden mich jetzt zerfetzen, wenn sie könnten. Aber ich sag dir, du kannst 1 Milliarde Menschen bekehren. Und du bekehrst ja keinen, aber nur als Beispiel. Und du baust eine Gemeinde nach der anderen, aber du liebst in deinem Herzen Gott nicht. Du liebst dich selber und das, was du selber aufbaust. Und da gibt's einen, der hat nie was für Gott gemacht, aber er liebt Jesus von ganzem Herzen. Und ist wie so ein Buddha in der Sonne. Er schmilzt immer dahin. Sobald er irgendwas von Gott fließen die Tränchen. Was glaubst du, welcher von den beiden Gott mehr gefällt? Hättest du gerne Kinder, die ständig dein Auto waschen oder das Geschirr spülen oder irgendwas für dich tun, aber du spürst, die mögen mich gar nicht. Und dann hast du den Kleinen, der gar nichts macht, der stinkfaul ist, bis mittags um 12 schläft, aber aufsteht und erstmal mit der Mama eine halbe Stunde schmust. Und dann ist die Mama der Buddha in der Sonne. Oh, der Kleine. Oh. Glaubt ihr, Gott ist komischer als wir? Gott sucht Liebe, der sucht nicht Leistung. Und weißt du, wenn aus der Liebe Leistung kommt, dann ist es schön. Wenn du aus Liebe das Geschirr spülst, wenn du aus Liebe das Auto wäschst, dann ist es toll. Und da müssen wir hin, oder? Wollen wir da hin? Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Johannes 13, 34. Und du wirst vom Vater geliebt werden. Habt ihr das gerade gelesen? Lass dir nie wieder vom Teufel einreden, dass du nicht geliebt bist. Du bist vom Vater geliebt. Amen. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, ein neues Gebot. An einer anderen Stelle heißt es, wenn du Gott liebst, erfüllst du das ganze Gesetz. Ich finde es komisch, immer wieder auf Christen zu treffen, die immer von Leistung reden. Fang doch mal an, die Menschen zu lieben. Das ist die größte Herausforderung, aber auch der größte Glück und der größte Segen. Amen. Kinder, eigene Kinder, ihr Eltern, alle, die ihr da sitzen einige. Was ist dein größtes Glück? Mein neues Auto, mein Haus, mein Boot, mit Sicherheit nicht. Deine Kinder, was kostet dich am meisten Nerven? Ich kann mich noch gut erinnern an Fiebernächte und an vieles mehr. Für uns war schlimm, wo wir in Amerika waren. Vanessa war frisch geboren. Da war keine Tante, keine Schwester, keine Mutter, nicht mal die Schwiegermutter. Da hätte ich noch gejubelt. Nicht mal die war da. Fiebernächten. Vanessa hatte 3 Monatskolik, die dann 6 Monate waren, fast 7. Tag und Nacht geschrien vor Schmerzen. Da hast du Spaß. Da kommen manchmal so komische Gedanken. Und dann musst du deinem Herz sagen, hey, das ist mein Fleisch und Blut, das ist mein Kind, ich liebe es. Und dann läufst du jede Nacht bis morgen um 5 und dann übernimmt Bärbel und dann gehst du um 7 zur Arbeit. Und dann sitzt du drin und brauchst 2 Kannen Kaffee in die Augen rein. Und dein Chef fragt, was los ist, ob du gestern feiern warst. Ja, und wie? Party ohne Ende, kannst dir gar nicht vorstellen. Aber das solltest du vielleicht mal ein bisschen langsam machen. Ja, in Ordnung. Yeah, baby. Amen. Und dann weißt du, was los ist. Aber wenn du da durch bist, dann weißt du, davon stirbt man nicht. Da kommt das zweite Kind, hey Fieber, komm, Fieber, hey, Fieber, ich zieh schneller als Fieber, kein Thema. Amen, Halleluja, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich auch euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Du musst dich von Jesus lieben lassen, sonst kannst du die anderen nicht lieben. Ich habe es schon oft gesagt und ich sag's nochmal, zum 100. Mal ist egal, weil ihr braucht es, das ist wie Schnitzelklopfen. Manchmal muss man das Fleisch klopfen, dann erst schmeckt es. Amen. Menschen, die sich selber nicht lieben können, können andere nicht lieben und können auch Gott nicht lieben. Hör mir zu. Wenn du dich selber hasst, aus welchem Grund auch immer, hast du eine große Baustelle, andere zu lieben. Du siehst nur die anderen, was sie falsch machen und alle Kritik. Guck mal hier wieder, guck mal da wieder, guck mal da. Aber die Wurzel des Problems ist in deinem Herzen, weil du dich selber ablehnst. Alle Dicke mögen die Dicken nicht. Alle Raucher mögen die Raucher nicht. Die Trinker mögen die Trinker nicht. Natürlich trinken sie zusammen, rauchen zusammen und fressen zusammen. Aber danach, sobald der andere rausgeht, dann, guck mal, was der raucht. Ist ja nicht normal. Ich rauche nur 3 Schachteln, der 5. Guck, was der frisst. Ich habe 3 Schnitzel gegessen, der isst 5. Stimmt's? Wo ist das Problem? In deinem Herzen. Aber Leute, die sich lieben können, sich annehmen und sich jeden Tag sagen, hey, ich finde dich toll, Thomas. Du bist toll. Für mich war das ein langer Weg. Ich predige das heute locker easy, aber das war für mich ein sehr tränenreicher Weg, mich selber zu lieben. Aber wo ich angefangen habe, mich zu lieben, habe ich gemerkt, oh, auf einmal fällt es mir leicht, andere zu lieben. Und auf einmal fällt es mir immer leichter, Gott zu lieben. Richtig? Ist das die Wahrheit? Und du musst dich von Jesus lieben lassen. Jeden Tag sagt Jesus, zeig mir deine Liebe. Wenn Gedanken, Gefühle kommen. Und ihr wisst, Emotionen sind nicht die Wahrheit. Viele Christen wollen immer fühlen. Ich fühle aber nichts. Das ist nicht der Punkt. Gott ist Wahrheit. Ich fühle auch nicht immer, dass Bärbel mich liebt. Ich laufe nicht so 20 Zentimeter über den Boden von ihrer Liebe. So. Ich gehe auch nicht in die Arbeit oder früher, wo ich noch in der Firma war. So. Und wie viele Arbeitskollegen sagen, was ist mit dir? Meine Frau liebt mich. Die Energie, die von ihr kommt. Oh. So ist das Leben nicht. Manche Christen wollen immer fühlen. Fühle ist manchmal gut, aber besser ist, du weißt, und dann kommt der Fühle dazu. Aber wichtig ist, dass du weißt, auch ohne Fühle. Amen. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Das kann mir niemand mehr rauben. Niemand kann mir das mehr klauen. Niemand. Kein Umstand mehr, keine Verfolgung, nichts. Gott liebt mich. Punkt. Und es macht so eine Freude mit mir, dass ich anderen schnell vergeben kann. Weil ich weiß, Gott liebt die genauso. Amen. Und dann ist es ein Kreislauf. Liebe deine Nächsten, dich selbst und Gott und du erfüllst das ganze Gesetz. Thomas, wie oft fastet ihr im Jahr? Sitzen bei dir die Frauen links, die Männer rechts? Wie lang sind die Röcke im Sommer? Ich kann mit so Leuten ehrlich nichts mehr anfangen, sorry. Gott hab sie selig, ich bin nicht gegen die, aber das ist mir für mich Zeitverschwendung. Weißt du, das ist Zeitverschwendung. Liebe die Menschen und wenn es noch nicht ganz klappt, dann bleib dran. Amen. Ich habe 5 Jahre gebraucht, mit 4 Ansätzen meiner Mutter zu vergeben. Und wenn du als Kind verhauen wurdest, dass du aus den Ohren, aus dem Mund und aus der Nase blutest und 3 Wochen nicht mehr in die Schule kannst, weil du bewusstlos wirst, wenn du aufstehst. Das habe ich erlebt. Dann weißt du, was für eine tolle Mutter du hast. Wo mein Vater auf mich draufgesprungen ist und mir ins Knie ins Gesicht gehauen hat. Und meine Mutter hinten dran steht und schreit, schlag ihn tot, schlag ihn tot, schlag ihn tot. Und das minutenlang. Dann weißt du, dass du in einem liebevollen Elternhaus bist. Und dann brauchst du Zeit und Hilfe von Gott zu vergeben. Amen. Ich habe gesagt, ich kann der nicht vergeben. Ich habe zu meiner Mutter nie Mama gesagt. Geht gar nicht. Ich kann zu dieser Frau nicht Mama sagen. Ich war auch der Einzige am Friedhof Anfang des Jahres, wo sie gestorben ist, der nicht geweint hat. Aber ich habe meinem Leben so viel Tränen geweint. Ich habe mein Ding ist ausgeweint. Versteht ihr? Aber ich bin ihr nicht böse. Ich habe mich mit ihr versöhnt. Und ich habe mit ihr Frieden gemacht. Jahre davor, vor 10 Jahren, habe ich Frieden gemacht mit meiner Mutter. Und seitdem ist alles gut. Und die war jetzt fast, die ging auf die 90 zu. Und die hat ihr Leben gelebt und alles. Weißt du, dann brauche ich da nicht hinstehen und weinen. Sie ist beim Herrn, alles gut. Amen. Aber ich habe Geschwister, die haben nicht vergeben. Und die standen da, gezittert und fast ins Loch gefallen. Wenn du vergeben hast, bist du frei. Kannst du loslassen im Frieden. Amen. Am Freitag war ich auf einer Beerdigung mit Barbara. Ich sag's immer und immer wieder. Nirgends wird mehr gelogen wie auf Beerdigungen vor Gericht. Unfassbar, was da alles. Und ich verstehe auch die Katholischen nicht. Einmal ist er im Himmel und schaut von oben runter. Das nächste Mal müssen wir beten, dass er aus dem Fegefeuer kommt. Oh, beten sie zu Maria, Maria, Mutter Gottes, erbarm dich. Ein Wirrwarr, sei er, ist er jetzt oben oder ist er nicht oben? Die wissen es ja selber nicht mal. Einmal beten sie, er ist oben, dann den nächsten Atemzug beten sie, er ist nicht oben. Wir bitten dich, nimm ihn auf in dein Reich. 2 Wochen, nachdem er gestorben ist. Ja, wo war der so lange? Im Drive-Thru oder was? Oder ist er in den Kreisel gefahren und nicht mehr raus? Das ist, für mich ist das furchtbar. Und die Leute sitzen da und gucken und überlegen und nirgends werden sie mehr belogen wie auf Beerdigungen. Aber wir haben unseren Gott, wir lieben ihn. Amen. Du wirst ja nicht mehr sterben. Weißt du, dass du nicht mehr stirbst, wenn du Jesus gehörst? Du änderst nur die Adresse, ist alles. Das macht dir so zu und oben auf, das war's. Im Bruchteil einer Sekunde. Du wirst den Tod nicht sehen und nicht schmecken. Amen. Dein Leib, der wird verfallen für eine Weile, bis er wieder aufersteht. Aber dann ist auch der Tod überwunden. Die Bibel sagt, Tod, wo ist dein Stachel, wo ist dein Sieg? Amen. Oh, ich habe so viele Bibelstellen. Ich muss mal gucken, was wir heute alles durchkriegen. Nächster Vers. Nee, warte mal, halt. Römer 8, 37. Und das ist ein mega ermutigender Vers. Und das dreht sich nämlich um dich. Aber in dem Allem, sagt man, aber in dem Allem, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Du musst es laut sagen, dir selber, deinem Herzlein und deiner Seele. Du überwindest weit, nicht kurz. Ich sage das immer mir selber. Ich ermutige mich damit. Ich überwinde weit durch den, der in mir lebt. Der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Ich überwinde, weil Jesus mich geliebt hat. Ich habe meinem Vater vergeben, ich habe meiner Mutter vergeben. Warum? Weil die Liebe Gottes in meinem Herz stärker war als der Hass aus der Kindheit. Und ich irgendwann verstanden habe, nicht meine Vater und meine Mutter haben mich gequält, sondern Satan, der sie beide angezapft hat, indem er seinen Stecker rein hat und sein Programm draufgeladen. Programm der Ablehnung, des Hasses, des Alkohols und so weiter. Die haben mich oft abends verdroschen und morgens habe ich gefragt, warum ich gekriegt habe. Da war doch gar nichts, wussten die nicht mehr in ihrem Suff. Da fühlst du dich toll als Kind, da fängst du an, schizophren zu werden. Ja, habe ich jetzt gestern Prügel bezogen oder nicht? Du wirst selber gar an der Birne. Aber Halleluja, Gott sei Dank, ist Jesus in mein Leben gekommen. Amen. Und sogar die beiden durften sich bekehren. Haben die das verdient? Nein. Aber sie sind errettet. Amen. Willst du das auch denen, die dir was schuldig sind? Willst du, dass sie errettet sind oder willst du, dass sie verloren sind? Ah, sag's nicht so schnell und so leicht. Heute Morgen ist es leicht zu sagen. Wenn der Real Life wieder anfängt am Montag und Mr. X dir über den Weg läuft oder Mrs. Z, dann merkst du schnell, wie das da drin wieder. Und dann darfst du sagen, nein, 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 nein. Aus dem Programm bin ich nicht mehr. Amen. Dein Heiliger Geist Antivirenprogramm hat es runtergelöscht. Es ist in Quarantäne und da hältst du es nicht mehr raus. Amen. Halleluja. Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich. Das ist die Frage aller Fragen. Lebst du dein Leben weiter wie vorher oder lebt jetzt Christus dich? Musst du entscheiden. Und es ist jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung. Sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, im Natürlichen, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selber für mich dahingegeben. Du kannst dir das selber gar nicht oft genug sagen. Gar nicht oft genug. Dass Jesus den Preis bezahlt hat. Dann fällt es dir nämlich leicht, den anderen zu vergeben. Wir vergessen immer schnell, wo wir herkommen. Ganz ehrlich, jeder. Die schlimmsten dicken Hasser sind die dünnen, die mal dick waren. Die schlimmsten Raucherhasser sind die jetzigen Nichtraucher. Geh mal weg mit deinem Gestank. Vorher, stimmt's? Die schlimmsten komischen natürlichen Heiligen sind die ehemaligen Sünder. Guck dir mal den an, guck dir mal den an. Du warst mal früher genauso. Liebe lässt in dem anderen sich selber erkennen. Und man hat man Erbarmen und sagt, wow, der hat's noch nicht begriffen, aber er darf. Amen. Da gibt's einen, der sucht ihn. Halleluja. Ich liebe die Sendung Vermisst. Unfassbar, wie viele Leute es da gibt, die nie ihren Vater kennengelernt haben. Die kommen aus der ganzen Welt, aus Afrika, Kuba, Russland, überall, alle, die mal in Deutschland waren. Die haben den Typ noch nie gesehen. Manchmal wissen sie nicht, wie er heißt. Manchmal wissen sie nicht, wo er wohnt. Aber die haben eine Sehnsucht in sich. Und manche auch, die adoptiert sind, wollen ihren natürlichen Vater oder Mutter kennenlernen. Warum? Warum? Weil da drin was ist, was sucht. Nach Identität. Richtig? Wisst ihr, umgekehrt macht es Gott genauso. Gott hat ganz viele Julia Leischigs. Das ist die Moderatorin. Ich liebe immer den Moment, da könnte ich dir eine klatschen. Ja, wenn sie den Vater gefunden hat und dann, willst du ihn sehen? Nee, willst du natürlich nicht. Die ganze Sendung für die Katz. Aber das ist so, jedes Mal gleich. Willst du ihn sehen? Oh. Puh, aber geht ja nicht. Machen wir auch nicht. Amen. Aber Gott hat viele Julia Leischigs, die er rausschickt. Du, ich, wir sind auch so jemand, wo im Vermisstprogramm sind, nur andersrum, wo der Vater das Kind sucht. Amen. Frag doch mal, wenn du jemanden triffst, Papa, ist es jemand, den du finden willst? Oder ist es jemand, den ich ablehnen soll? Guck mal den wieder, guck mal die wieder. Das ist unser natürliches Programm. Aber das muss aufhören. Amen. Das muss aufhören. Ich lebe jetzt im Glauben an den Sohn Gottes. Das heißt, alles ist neu. Das Alte ist vorbei. Hassprogramm gibt es nicht mehr auf deiner Festplatte. Ablehnung, Lieblosigkeit, alles gibt's nicht mehr. Weißt du, Einsamkeit gibt's nicht mehr. Die meisten Christen erzählen mir immer, ich bin zu einsam. Verstehe ich nicht. Ja. Du kannst gar nicht einsam sein, weil Gott in dir lebt. Wie willst du denn einsam sein, wenn Gott in dir lebt? Das geht ja nur, wenn du nicht mit ihm sprichst. Ja, wenn er im Schränkchen ist, dein Taschen-Jesus, ab und zu holst du ihn raus. Oh, lieber Heiland, ich zeig dir jetzt mal meinen Einkaufszettel, du bist ja mein Weihnachtsmann. Ich brauche ein Auto, ein Boot, ein Haus und eine Frau und noch eine, zwei darf ich nicht. Verstehst du, das ist doch nicht, das ist keine Beziehung. Jesus ist doch nicht dein Wunsch, dein Glücksraddreher. Er will eine Beziehung mit dir und er will dein Leben bauen, so wie es ihm gefällt. Dass du fruchtbar wirst für andere Menschen. Amen. Dass du im Rettungsbusiness bist und nicht mehr im Verdammungsbusiness. Das ist nämlich ein Unterschied. Viele Christen sind im Verdammungsbusiness, weil sie sich selber verdammen. Weil sie nicht rauskommen aus der Selbstablehnung. Weil sie sich verurteilen und ablehnen. Wo der Teufel kommt mit der Rechnung. Wo warst du auf der Schule? Was hast du gelernt? Wo kommst du her? Wie heißen deine Vorfahren? All das ist Pillepalle. Das interessiert kein Mensch. Wichtig ist, dass du zu Gott gefunden hast. Und ab dem Moment ändert sich alles für dich und deine Familie. Weißt du das? Das Licht ist in deine Familie gekommen. Und wenn ich hier das Licht anmache, dann muss ich nicht beten. Oh, heiliger Gott, gib mir Kraft, dass das Licht angeht oder aus oder umgekehrt oder wie. Es macht es einfach, wenn ich drücke. Und so ist es im Glauben. Ich drücke im Glauben und es passiert. Amen. Weil ich nicht der Strom bin. Halleluja. Ich bin weder der Strom noch die Glühbirne noch sonst irgendwas. Ich habe nicht mal die Leitungen verlegt. Ich zahle nicht mal die Rechnung im Kraftwerk. Alles ist umsonst. Es kommt vom Vater des Lichts. Amen. Amen. Halleluja. Und du bist jemand, der bei Menschen das Licht anmachen kann. Oh, ich spüre die Salbung hier. Ah, ist das schön. Halleluja. Epheser 2, Abvers 4. Epheser 2, Abvers 4. Halleluja. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Wie oft ich das gehört habe. Ich hasse diesen Spruch. Die Kleinen zünden sich Gott sofort. Und dich, Trottel, auch. Nee, Spaß. Ist doch Wahnsinn, oder? Die Kleinen zünden sich Gott sofort. Wie bist denn du zu deinem Kind? Es hat gerade ein Glas umgeworfen, da gehst du hin mit dem Feuerzeug und machst eine Brandstelle auf die Haut, oder was? So denken das manche, dass das Gott ist. Unfassbar. Nächster Vers. Musst heute die Finger ein bisschen glühen lassen. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden. Du warst ein toter Stein. Erinnerst du dich? Wie viel Licht ist in einem Stein? Null. Mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade bist du gerettet worden. Aus Gnade bist du selig geworden. Nicht aus Verdienst. Komisch, dass es immer wieder Gemeinden gibt und Pastoren und Prediger, die den Leuten sagen, wenn sie da sitzen, ab dem Moment, wo sie sich bekehrt haben, aber jetzt musst du aber. Jetzt musst du aber. Weißt du, was du musst? Nichts. Du darfst hier sonntags kommen. Du darfst die Bibel lesen. Du darfst sagen, Jesus, ich liebe dich. Amen. Müssen musst du gar nichts. Gott liebt dich ab dem Moment, wo er dich in seinem Herzen hatte, vor der Schöpfung, hat er sich entschieden, dich zu lieben. Gott wird nie sagen, oh, so spricht er, ich habe mich geirrt. Ich liebte anfangs den Thomas, aber dann entschied ich mich um, weil er so frech ist. So ist Gott nicht. Jede Entscheidung, die der trifft, die muss in zig Milliarden Jahren immer noch dieselbe sein. Er muss immer noch dazustehen. Ich hatte mal einen Chef, der sagte heute so, morgen so. Dann hatte ich einen Hauptmann bei der Bundeswehr, selb in grün. Bin ich hin, sage ich, Hauptmann, ja, was machen wir denn jetzt? Sag ich, Sie haben doch gestern gesagt so und so. Ja, was interessiert mich, mein blödes Geschwätz von gestern, hat er zu mir gesagt. Ja, super, das mache ich jetzt auch so. Nächstes Mal, wenn der mir was sagt, mache ich es nicht. Und wenn er kommt, sage ich, was interessiert mich, ihr blödes Geschwätz von gestern? Das ist nicht gesund. Das klappt nicht. Aber gedacht habe ich es im Stillen. Das sind so Leute, die sind unzuverlässig. Was willst du mit denen machen? Nichts. Es verwirrt. Oh, Gott ist nicht der, der dich verwirrt. Gott ist ganz klar und straight. Amen. Halleluja. 5 Hammer, gell? Super. Dann gehen wir 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Ich möchte euch heute segnen mit ein paar Bibelstellen. 2. Thessalonicher 2, 16. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der uns geliebt und einen ewigen Trost gegeben hat. Diesen ewigen Trost kannst du jetzt schon im Herzen haben. Du kannst dich aber auch entscheiden, jedes Problem groß zu machen. Jede Sorge, jede Not. So sind alle Menschen. Wenn ich manchmal beim Arzt bin, da bin ich nicht oft, Gott sei Dank, weil es mir gut geht, aber wenn ich da mal bin und im Wartezimmer sitze, denke ich immer, ich bin hier in der Olympiade. Was hast denn du? Ah, ich habe ein kaputtes Knie, ja, das ist ja gar nichts. Boah, ich habe AIDS. Und dann der Nächste, was hast denn du? Ah, ich habe Krebs, hat total gestreut. Wow, du hast gewonnen. Ja, sind die alle bekloppt oder was? Ich frage mich mal, was ist denn hier los? Der am schlimmsten krank ist, gewinnt oder was? Wir sind noch nicht in Hilfe. Und du kannst auch jedes Problem in deinem Leben so groß machen, dann wird Gott immer kleiner. Und so wirst du reden. So wirst du leben, so wirst du denken, so wirst du erwarten. Mach es andersrum. Mach Gott groß und dein Problem wird immer kleiner. Und so wirst du reden, so wirst du denken, so wirst du leben. Du wirst ein Ermutiger sein, anstatt jemand, der depressiv ist. Ich möchte Leute um mich herum, die mutig sind, die voller Glauben sind, die zu mir sagen, hey Thomas, mach da keinen Kopf, das wird schon. Ich möchte keine Leute um mich rum, die sagen, Thomas, um Gottes Willen, boah, ist das schlimm, um Gottes Willen, da sind schon 100 dran gestorben, ha, du bist der Nächste. Ja, das brauche ich doch nicht, oder? Solche Leute brauche ich nicht in meinem Leben, die tun mir nicht gut, die bringen mir gar nichts. Ich brauche Leute in meinem Leben, die mich ermutigen und sagen, hey Thomas, okay, das passiert, aber der Vater ist größer. Amen. Und dann geht's weiter, vorwärts. Und dann stecken wir uns einander an, dann sind wir Feuer, das einander anzündet und nicht löschen. Amen. Halleluja. Der uns geliebt und mit ewigem Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade. Der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Der Heilige Geist stärkt dich in allem guten Werk und Wort. Amen. Das ist sein Job. Er hat nur Gutes für dich und er hat Freude für dich. Halleluja. Dann gehen wir zu 1. Johannes 4, 10. 1. Johannes 4, Vers 10. Und da heißt es, das habe ich vorhin schon erwähnt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben zuerst, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Kein Mensch kann je sagen, ich habe Gott zuerst geliebt. Manche, die meinen, sie lieben Gott, sie lieben nicht Gott. Sie lieben die Gaben, aber nicht den Geber der Gaben. Richtig? Aufpassen. Wir wissen, dass die Liebe darin besteht, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Amen. Und das ist so entspannend, weil ich weiß, wenn er sich entschieden hat, mich zu lieben, dann ändert er seine Meinung nicht, sondern er brennt für mich und er hat seine Meinung, die fest ist in seinem Herzen, dass er mich liebt. Fühlst du dich geliebt heute Morgen? Weißt du, dass du geliebt bist mit völliger Überzeugung? Das ist gut. Und wenn nicht, darfst du reinwachsen. Der Weg ist das Ziel. Amen. Wir dürfen reinwachsen. Gott hat gute Dinge für uns. Und Vers 11 noch. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Wenn Gott uns so liebt, sollen wir auch uns untereinander lieben. Ihr wisst, die Gemeinde ist die Spielwiese. Keiner von euch, der heute Morgen da ist, wäre hier ohne Jesus. Wir sind so komplett unterschiedlich, wir würden uns hier nicht treffen. Stimmt's? Im Golfclub treffen sich alle Golfer. Im Tennisclub alle Tennisspieler. Beim Militär alle Soldaten, die sind, weißt du, der Teufel macht äußerlich immer alle gleich, uniformiert sie. Ob Polizei, Feuerwehr, Militär. Gott macht es nicht. Gott macht alles bunt. Er liebt die Kleinen, die Großen, die Dicken, die Dünnen, die Schwarzen, die Weißen, die Gelben, die Grünen, die Reichen, die Armen, die Fröhlichen, die Traurigen. Er liebt sie alle. Und wenn du dich hier rumguckst, da dann sind die meisten Menschen nicht die, wo du sagen wirst, die hätte ich mir jetzt rausgesucht. Genau deswegen sind die anderen hier, wegen dir. Damit du lernst zu lieben, zu vergeben, loszulassen und zu überwinden. Wow! Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du rausgehen und da draußen evangelisieren. Wisst ihr, warum so wenig passiert? Weil in den Gemeinden nur Streit ist. Paulus hat es schon erkannt und geschrieben, wenn ihr euch untereinander beißt, seht zu, dass ihr nicht voneinander gefressen werdet. Aber Pastor, meine Tochter hat auch eine schöne Stimme. Die ist in der Lobpreisberufe. Ist doch mir wurscht, was die berufen ist. Wenn Gott mir nicht sagt, dass die hier vorne steht, dann steht die da nicht. Soll sie anfangen mit Toilette putzen? Hört ihr mir zu? Wisst ihr, was mein erster Dienst war in der Gemeinde? Toiletten putzen. Und wisst ihr, wo Gott mir das gelernt hat? Jeden Freitag bei der Bundeswehr. Stuben und Revier reinigen. Und ich war aufmüpfig und rebellisch. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn Gott nicht immer Gnade gegeben hätte, ich wäre nur im Bunker gesessen. Ich habe als zum Unteroffizier gesagt, putze die scheiß Toilette doch selber. Was haben Sie gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich putze die Toilette selber. Ja. Da stand er so. Ich war in Holland in der Grundausbildung. Wunderschön, die Holländer lieben die Deutschen. Unter 10 Mann ich die Kaserne verlassen, da weißt du, wo du bist. Morgens um 5 bin ich runter. 12 Grad minus, meine Hände so in der Tasche, werde ich nie vergessen. Hat mir ein Unteroffizier Schmeling, den vergesse ich auch nie. Das war so ein kleiner Brauner. Alter Vater, komme ich die Treppe runter, er so, Fliegerbauer! Und die ganze Wände haben gewackelt. Unsere Kompanie waren 140 Mann. Denke ich, der meint mich nicht. Ich bin weiter die Treppe runter. Haben Sie Geburtstag? Warum spielen Sie an Ihrer Kerze? Entschuldigung, dass ich das jetzt erzähle, ich schneid's raus vielleicht. Hey, was für Kerze, was für Geburtstag, was will der von mir? Ich hab's gar nicht geschnallt. Morgen zum 5, da bin ich doch noch nicht wach. Da brauche ich 2 Stunden, bis die Drehzahl hoch ist. Da bin ich da weitergestanden, da kommt er raus, steht sich vor mich hin mit seinem schönen... Ich sag, kommen Sie mal runter, geht's Ihnen nicht gut oder was? Wie reden Sie mit mir? Sie kriegen Sonderdienst. Da musste ich an der andere Kompanie Maschinengewehre holen und da stand drauf 5,16, 5,17 und so, weißt, damit die alle wieder zurückkommen. Da ich mache mir einen Spaß draus. Und da standen wir da, so 15 Mann mit Strafarbeit. Durchzählen! 1, 2, 3, 4. Und dann kam ich halt, gesagt, 5,16. Was, 5,16? Nochmal anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 5,16. Kommt er wieder zu mir her, so an Nase an Nase. Sind Sie zu blöd zum Durchzählen? Was stimmt mit Ihnen nicht? Ich sage, hier steht doch 5,16 drauf. Sie sollen nicht die Kompaniezahl sagen, Sie sollen durchzählen. Ich habe es absichtlich gemacht, ja, dich kriege ich dran, weißt du? Ich war unmöglich, ehrlich, wenn Gott nicht Gnade gegeben hätte. Nächsten Morgen, ich lüge euch nicht an, nächster Morgen stehe ich unter, habe ich Gefreiter vom Dienst machen müssen nachts, als Strafe. Kommt der Unteroffizier Schmeling die Treppe runter, so. Ich aus meiner Tür raus. Unteroffizier Schmeling, haben Sie Geburtstag? Ich lüge euch nicht an, ist wahre Geschichte. Dann steht er da. Der konnte nichts mehr sagen. Ich habe gedacht, der kippt gleich um. Dann ist er ab wie eine Rakete durch den Flur. Und alle, die das mitgekriegt haben, Bauer, du bist bescheuert. Du kommst hier nie wieder raus. Du kriegst Sonderdienste bis an Ende deines Lebens. Aber danach habe ich Ruhe gehabt. Irgendwie ist er mir aus dem Weg. Weiß nicht warum, aber... Leute. Oh. Und irgendwann predigt mal ein Pastor, dass sein Vater beim Militär war in Frankreich und er war genauso wie ich. Und dann sagte er zu ihm, nur wer gelernt hat, ein guter Befehlsempfänger zu sein, hör mir gut zu, wird ein guter Befehlsgeber. Boah. Das hat aber gesessen. Weil ich war dann danach... Wo ich in der Gemeinde war, genauso. Ich habe mich ja selber mitgebracht. Das Dumme ist, dass wir uns immer selber mitbringen. Stimmt's? Oh, ich habe gegen alles rebelliert. Aber Stuben und Revier reinigen konnte ich. Und als ich gemerkt habe, ich komme nicht da durch, um 11 war NATO ran, um 11 war Schluss freitags, dann konntest du gehen, aber nur, wenn die Toiletten und die Stuben sauber waren. Und der Thomas ist schlau, er hat gesagt, Herr, hilf mir, ich brauche Hilfe. Sagt er, wählt die Toilette ganz oben, im dritten Stock. Sag ich, will nicht immer hoch und wähl die Toilette oben im dritten Stock. Habe ich gemacht. Er hat immer durchgefragt, Freiwillige vor. Gab's ja gar nicht viele beim Bund. War immer du, du und du. Das waren die ersten 3 Freiwilligen. Und habe gesagt, Unteroffizier, ich möchte gern oben im dritten Stock die Toiletten putzen. Na, das will doch nie einer, sei aber ich. Bin ich hoch, alles blitzblank, weil da keiner sein Geschäft verrichtet, weil die keine Lust haben, hochzugehen. Gott wusste das. Ich 10 Minuten gewartet, den Ufts gerufen, sag ich, können Sie meine Toilette abnehmen? Jawohl, komm da rein. Boah, hier sieht's ja gut aus. Wie haben Sie das geschafft in 10 Minuten? Sag ich, ich mach das ja, Unteroffizier. Ich habe das gelernt bei Ihnen, wie man putzt. Ha, vorbildlich, vorbildlich, ja. Durfte ich um 11 gehen, die anderen unten. Ja, wieso, warum darf der schon gehen? Tat, der hat einwandfrei die Toilette geputzt. Die nächsten 1,5 Jahre war das meine Toilette, meine. Meine. Und wenn ich gehört habe, da geht einer drauf, bin ich hinterher. Türe auf nach dem. Okay. Gottes Weisheit ist so viel besser als unsere. Amen. Und mein erster Dienst in der Gemeinde war Toilettenputzen. Und zu Hause bei uns, was glaubt ihr, wer bei uns die Toiletten macht? Nicht, weil Bärbel nicht will, sondern weil ich das gelernt habe. Und weil ich weiß, wenn ich mich da draufsetze, da kannst du von essen. Amen. Bei mir gibt's keine Bakterien. Die sind alle... Halleluja. Sind wir aber weit abgeschweift, oder? Lasst uns lieben. Das ist die Baustelle in unserer Zeit. Lasst uns lieben. Und das wird irgendwie immer herausfordernder, oder? Mit den vielen anstrengenden Menschen, die es so gibt. Aber es ist möglich. Amen. Halleluja. Es gibt so einen schönen Begriff, Liebe machen, Liebe kaufen. Kennt ihr das alles so? Liebe kann man weder machen, noch kann man Liebe kaufen. Die meinen was anders. Ja, aber das ist nicht jugendfrei, deswegen erwähne ich das jetzt nicht. Aber die meisten wissen es eh. Liebe kann man nicht kaufen und Liebe kann man nicht machen. Das ist entweder da oder nicht. Du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Geht nicht. Ja, manche Stalker begreifen es nicht. Dass es immer ekliger wird, anstatt attraktiver, wenn sie Leute verfolgen und ihre Liebe aufzwingen. Was ja keine Liebe ist, sondern Selbstverliebtheit. Und es gibt nur einen einzigen, der Liebe erklären kann, was wirklich Liebe ist. Und das ist Jesus. Jesus ist der Einzige, der erklären kann, was Liebe ist. Und wir leben in einer Zeit, wo immer mehr gefordert wird, dass alle Wege zu Gott führen. Wenn du sagst, Jesus ist der einzigste Weg, Wahrheit und des Lebens, werden sie alle wuschig. Du bist aber radikal. Das sagt ja nicht mal der Papst. Wisst ihr ja, der Papst küsst den Koran und andere Dinge. Ja, aber ich bin nicht der Papst. Und ich habe mit dem nichts zu tun. Ich habe was mit Jesus zu tun. Und wenn Jesus sagt, ich bin der einzigste Weg, dann ist er das. Wenn du mich fragst, wo ich wohne, und ich sage in der Hauptstraße 15, da kannst du durch die ganze Stadt fahren und überall klingeln, aber da wohne ich nicht. Die Mühe kannst du dir machen. Wenn Gott im Himmel ist und Jesus ist der Weg zu ihm, dann ist Jesus der Weg. Punkt. Richtig? Stell dir vor, du warst am 11. September in den Türmen, es brennt und du suchst die Notausgänge. Gibt 11 Notausgänge, 10 davon sind verschlossen, das weißt du. Obwohl man es nicht darf, aber das ist oft so. Und du weißt, der eine, der ist aber offen, der führt ins Treppenhaus. Du sagst allen im Büro, hey, ich weiß den Weg, es gibt keinen anderen Weg, wir müssen die Tür Nummer 11 nehmen. Und dann stehen die Schlauen da drin. Warum sollen wir dir nachfolgen? Warum weißt du die Wahrheit? Was bildest du dir ein? Buddha ist die Erleuchtung. Margarine ist auch gut. Aber du mit deinem Jesus, was willst du machen? Es brennt. Du hast nicht mehr viel Zeit. Du musst durch die Türe 11. Und dann bist du im rettenden Treppenhaus und dann nix mehr raus. Amen. Und so sehe ich das oft. Wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Wenn jemand dir nicht glaubt, dann glaubt er nicht. Was willst du machen? Die können alle Türen durchprobieren, bis das Feuer sie erreicht und es war's dann. Aber wir kennen Gott und wissen, dass er uns liebt. 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 ist so der Hammer. Ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, wenn auch Gott mich oft daran erinnert, wenn ich gerade sonnig bin. Dann denke ich so, oh. Ja, ich weiß. Kennt ihr das? Aber wir wollen wertvolle Diamanten werden, gell? Wisst ihr, dass Diamantenexperten jeden geschliffenen Diamanten auf der Welt erkennen können, wer ihn geschliffen hat? Wisst ihr das? Jeder Diamantschleifer hat eine eigene Handschrift. Wir würden da gar nichts sehen. Aber Experten wissen genau, der kommt von Südafrika, der kommt daher, der Mann hat ihn geschliffen, der hat ihn geschliffen. Was glaubst du, was man bei dir sieht, wer dich geschliffen hat? Der Vater im Himmel. Amen. Okay, jetzt kommen wir ins Eingemachte. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wir lesen es gleich noch in der Genfer, das ist ein bisschen moderner. Weiter. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3 noch. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Merkt ihr was daraus? Machen wir kurz in Genfer nochmal. Wir lesen es kurz auf in der Genfer. Da ist es moderner. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse, stellt euch das mal vor, enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube in höchstem, nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Zurück zu Luther. Versteht ihr, was hier steht? Mit anderen Worten, was Gott gefällt, ist Liebe, nicht Leistung. Verstanden? Wenn Leistung ohne Liebe ist, ist sie null vor Gott. Gilt gar nichts. Das bestätigt genau, was ich dir vorhin gesagt habe. Wenn du nie was tun würdest, aber Gott lieben, wäre es ihm wohlgefälliger, wenn du, was weiß ich, wie viele Millionen Dinge bewegt hast in deinem Leben, aber ihn nicht liebst. Verstanden? Wer von euch möchte eine Ehefrau oder einen Ehemann, die mit dir zusammen ist, weil du vielleicht gut aussiehst als Frau oder als Mann Kohle hast? Wer will sowas? Ich nicht. Ich sehe gut aus und bin reich, deswegen. So, nächster Vers. 4. Jetzt kommen wir ins Eingemachte. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Das ist die Definition der Bibel vom Wort Gottes, was Liebe ist. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Zurück zum Anfang. Und anstatt Liebe setzen wir jetzt mal Jesus ein. Okay? Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht, wird nicht eifersüchtig. Jesus treibt nicht Mutwillen mit dir. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus verhält sich nicht ungehörig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern oder wird zornig. Jesus rechnet das Böse nicht an. Jesus freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Das ist dein Jesus. Hat er das erfüllt, ja oder nein? Macht es Sinn oder keinen Sinn? Macht total Sinn. Das ist der Maßstab über Liebe. So, jetzt dürft ihr alle strecken. Nein, lieber nicht, die das erfüllen. Gehen wir nochmal zurück zu 4. Wir fahren ein paar Mal vor zurück. Wenn du wissen willst, ob du in der Liebe bist oder nicht, darfst du mal deinen eigenen Namen einsetzen. Ich nehme jetzt mal meinen, symbolisch für euren. Lesen wir es nochmal. Thomas ist langmütig und freundlich. Thomas eifert nicht. Sometimes. Thomas treibt nicht Mutwillen. Mit Unteroffizieren schon. Thomas bläht sich nicht auf. Thomas verhält sich nicht ungehörig. Thomas sucht nicht das Seine. Thomas lässt sich nicht erbittern. Thomas rechnet das Böse nicht zu. Thomas freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Thomas freut sich aber an der Wahrheit. Thomas erträgt alles, Thomas glaubt alles, Thomas hofft alles, Thomas erduldet alles. Wenn du jetzt ohne Antwort, ohne Strecken, wenn du in dich reinhörst, bin ich sicher, es gibt Punkte, wo du sagst ja und es gibt Punkte, wo du sagst brrr. Richtig? Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Jetzt fahren wir nochmal zurück zu 4. Macht euch das Spaß. Jetzt denkst du an einen Menschen, den du ganz arg lieb hast. Den Menschen, den du am meisten lieb hast. Hat jeder einen Mensch, den er lieb hat? Darf ich mal eine Hand sehen? Oder gibt's welche, wo sagen, habe ich niemand? Schwierig, manche nicht. Das ist ja schade. Okay, aber die meisten haben einen Mensch, den sie lieb haben. Okay? Jetzt denkst du an deinen Namen. Ich nehme wieder Thomas. Thomas, und ich nehme Fritz als Synonym. Okay? Seid ihr mit mir? Thomas ist langmütig und freundlich zu Fritz. Ja oder nein? Denk drüber nach. Keine Antwort. Nur für dich jetzt zum Brainstorming machen. Okay? Thomas ist nicht eifersüchtig gegen Fritz. Thomas treibt nicht Mutwillen mit Fritz. Thomas bläht sich nicht auf vor Fritz. Thomas verhält sich nicht ungehörig gegenüber Fritz. Thomas sucht nicht das Seine gegenüber Fritz. Thomas lässt sich gegenüber Fritz nicht erbittern. Schon mal bitter geworden? Thomas rechnet Fritz das Böse nicht zu. Jemand, den du liebst. Thomas freut sich nicht über Ungerechtigkeit, das der Fritz erlebt. Thomas freut sich an der Wahrheit bei Fritz. Thomas erträgt wegen Fritz alles. Thomas glaubt für Fritz alles. Thomas hofft für Fritz alles. Thomas duldet für Fritz alles. Wer kann sagen, yeah, das erfülle ich? Keiner. Richtig? Oder streckt jemand? Keiner kann das. Wisst ihr, dass Jesus der krasseste Typ ist, den es gibt? Jesus ist noch viel krasser. Als die Jünger anfingen, sich untereinander zu lieben, haben sie Jesus das ganz freudig erzählt. Dann sagte Jesus, liebet eure Feinde. Buh. Manchmal ist Jesus so wie ein Boxer. Du tust mit ihm so Sparring machen, teilst eine rechte und eine linke aus, einen Undercut, und dann machst du so zu den Leuten, yeah, ich hab's drauf, und dann macht Jesus so in den Bauch und so. Pff. So geht's mir manchmal. Das passiert immer dann, wenn wir stolz werden. Wenn wir sagen, Jesus, jetzt, der Chaka. Ich bin so toll, Jesus. Du konntest nicht anders wie mich erretten, weil ich so toll bin. Ich weiß es. Du musst mir es nicht mal sagen. Meine vier Freunde, ich, mich, mir und meins. Oh, wir sind so toll. Jesus, ich weiß, du hältst kaum aus ohne mich. Das ist nicht die Wahrheit. Obwohl es stimmt. Aber nicht im Stolz, sondern in der Demut. Zurück zu vier. Sollen wir es nochmal machen mit jemandem, den du so richtig vielleicht hast? Jemand, der richtig übel zu dir war? Merkt ihr, wie das herausfordernd ist? Ihr merkt selber, wo ihr steht. Ich nehme mal symbolisch den Hans. Mein größter Feind. Mein Nachbar. Wo ich nachts träume, ihm das Auto zu zerkratzen. Und A, Punkt, Punkt drauf zu schreiben. Seine Reifen abzustechen. So Atomkleber in sein Schloss rein. Oh, ich habe viele Ideen. Früher haben wir Hundehäufchen gesammelt, haben das vor die Türe von den Leuten Zeitungspapier drüber und angebrannt und dann geklingelt. Dann kamen die raus und dann natürlich, oh, das war lustig, waren zuerst die Maischätze. Solche Sachen, weißt du? Machen wir nicht mehr, oder? Aber vielleicht ist da noch irgendwas in deinem Herz. Wenn du wissen willst, wie sehr Jesus dich liebt, lies es mit Jesus ist langmütig und setz deinen Namen ein. Fang damit an. Und du wirst merken, das tut unheimlich gut, dass du spürst und merkst, Jesus liebt dich bedingungslos. Amen. Und wenn du jetzt liest, Thomas ist langmütig und freundlich zu Hans. Thomas eifert nicht gegen Hans. Thomas treibt nicht Mutwillen gegen Hans. Thomas bläht sich nicht auf vor Hans. Hans Dampf. Der Hans, gell? Oh Mann, oh Mann. Thomas verhält sich nicht ungehörig gegenüber Hans. Er sucht nicht das Seine gegenüber Hans. Er lässt sich nicht zornig machen oder erbittern gegenüber Hans. Er rechnet das Böse gegen Hans nicht zu oder von Hans. Ui. Ich weiß nicht, ob ihr heute Nacht gut schlaft. Aber ich glaube schon. Weil wenn du jetzt religiös denkst, kommt so sofort, das erfülle ich nicht, oh je. Schmeiß das raus. Du kannst ganz locker bleiben, sagen, Papa, das erfülle ich noch nicht, aber ich will. Und es wird immer besser. Und es gelingt mir immer besser. Glaubst du, dass es möglich ist, rein theoretisch, dass du deinen ärgsten Feind lieben kannst? Glaubst du, dass es möglich ist? Es ist möglich. Wisst ihr, Jesus liebte Judas Ischariot so sehr, obwohl er das Geld mehr liebte als ihn. Das wisst ihr, die Geschichte kennt ihr. 30 Silberlinge verriet er Jesus. 30 Silberlinge. Wisst ihr, was Jesus macht? Von allen Jüngern wählt er für die Kasse den Judas aus. Den Judas, der das Geld liebt, wählt Jesus aus. Wenn die anderen gewusst hätten, was passiert, hätten sie gesagt, Jesus, wir zwei müssen mal reden. We must talk with each other. Das ist die falsche Entscheidung, die du getroffen hast. Der liebt Geld. Das Letzte, was du dem geben darfst und kannst, ist Geld. Was macht Jesus in seiner Liebe? Er gibt ihm das Geld. Und wisst ihr, was fantastisch ist? Jesus sagt, einer wird mich verraten. Und dann haben sie Abendmahl. Und heißt es, nachdem schon der Satan in das Herz gefahren ist von Judas, wäscht Jesus ihm trotzdem die Füße. Der ihn kurz danach verrät, dem wäscht Jesus die Füße. Könnt ihr euch vorstellen, was Jesus tut? Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und dann sagt Jesus, einer wird mich verraten. Und wisst ihr was? Jetzt kommt das Genialste im Zwischenmenschlichen in der Bibel. Und die anderen Jünger fragen, wer ist's? Die hatten keinen Schimmer, wer es ist. Sind wir so? Oder wenn wir spüren, da liebt einer Geld? Pastor Thomas, wir müssen mal reden. Also ich habe da beobachtet. Der schmeißt immer nur Klimpergeld rein. Und der kommt von Nordamerika, von den Indianern. Das sind nur Rote. Dauert ein bisschen, aber kommt dann. Oder sonst was. Wo ist dein Herz? Liebst du die Menschen? Liebst du den Hans? Die Frage ist, willst du überhaupt? Wenn du verstanden hast, dass jeder Mensch auf dieser Welt Opfer und Täter ist, musst du dich entscheiden, wo schaue ich drauf? Ist er Täter oder Opfer Satans? Wenn du ihn als Täter siehst, wirst du Rache wollen. Du wirst deine Gerechtigkeit einfordern. Gott hat mir gesagt, Thomas, wenn ich deinen größten Feind vor Jahren, wo ich so viel Verrat erlebt habe, Thomas, wenn ich sie jetzt töten würde, würde es dir gut tun? Da habe ich reingehört in mich, gedacht, ja, so 5 Minuten vielleicht. Und dann würde ich bitterlich weinen, weil es nicht das ist, was ich ihnen wünsche. Geschwind wäre mein Gefühl der Rache gestillt. Aber dann würde ich denken, oh Gott, die sind gestorben wegen mir. Willst du das? Ich will es nicht. Ich will es nicht. Amen. Bist du bereit, das zu erfüllen? Du kannst dich immer selber in Frage stellen oder dich überprüfen und dich die Bibelstelle nehmen und anfangen, Thomas ist langmütig und freundlich zu. Und dann merkst du, check, du kannst einen Haken hinmachen, check, check, X noch nicht, check, X. Und dann weißt du, da musst du arbeiten. Amen. Und dann musst du in dich reinhören und gucken, Heiliger Geist, wenn ich noch Eifersucht habe. Thomas eifert nicht gegen Hans. Wenn du noch Eifersucht, wenn du das spürst, da ist Eifersucht, dann ist es meistens aus Mangel in deiner Kindheit, wo du dem anderen nicht gönnst, was er selber hat. Richtig? Ich sag's euch zu meiner eigenen Schande. Jahrelang. Sammy liebt Autos. Porsche, Ford Mustang, alle tolle Autos. Und immer wenn ich einen sehe, sage ich, nicht rüber gucken, der will das, nicht rüber gucken. Sammy guckt, jetzt guckt der Kerl herüber, wo er noch klein war. Sei, guck nicht rüber, der sitzt da drin, der will, dass du jetzt rüber guckst, mach doch nicht. Oh Papa, wenn ich so Auto fahren würde, würde ich mir auch freuen, wenn die Leute sich freuen. Sei, ist ein Angeber, da guckt man nicht rüber. Das ging Jahre. Ich habe mich immer komisch dabei gefühlt. Irgendwas war nicht ganz so richtig. Und irgendwann sagt der Herr zu mir, Thomas, warum sagst du das eigentlich immer? Wenn Gott mit dir redet so, dann ist es immer erstmal gut nachzudenken. Ah ja, weil der blöd ist? Nee. Weil ich Porsche blöd finde? Nee, ich finde Porsche geil. Ja, warum ist der dann blöd? Weil der Porsche fährt. Genau, und du nicht. Weil ich keinen habe. Ich habe gemerkt, ja, wow, die Bombe ist eingeschlagen. Ich habe gemerkt, ja, ich bin so, weil ich eifersüchtig bin. Ich finde den Typ cool, ich finde das Auto cool, aber ich lasse es nicht zu, weil ich kein Porsche habe. Überprüf dich mal selber, wenn du von irgendjemandem eine Nachricht bekommst, der zu dir sagt, hey, ich habe ein neues Motorrad, neues Auto, neues Haus, neues Boot. Ich bleibe einfach bei den Beispielen. Freust du dich in dem Moment oder ist es so, der schon wieder, der fährt ja schon wieder ein neues Auto. Wie macht denn der das? Der hat doch Nebengeschäftlein laufen. Komm, sei ehrlich. All diese Fragen sind sinnlos. Freu dich doch mit, sag, hey, coole Karre, freu mich für dich. Das ist ein echter Freund, der sich mit dir freut. Sag, komm, lass uns mal eine Runde drehen. Amen. Und da kannst du dich selber überprüfen, ob da noch was ist. Ich mache das immer wieder, über all die Jahre. Lese ich das und dann merke ich so, da knistert's noch, da ist noch was, das muss raus, das muss weg und dann ist es wieder gut. Amen. Es ist ein guter Indikator zum Überprüfen. Ein guter Test, wo du dich selber prüfen kannst. Wenn du etwas sagst, ist es Liebe. Ich merke, dass immer wieder Christen gibt in der Gemeinde, die anderen zurechtweisen. Darf ich dich fragen, ohne Antwort, warum tust du das? Was ist deine Motivation? Weil es dich stört, weil man es nicht macht, weil die Oma gesagt hat, das macht man nicht? Oder ist es wirklich aus Liebe? Tust du wirklich andere korrigieren aus Liebe? Der Ton macht die Musik. Richtig? Du kannst hingehen, nehmen ins Bärbel, damit niemand sich angegriffen hat. Sei, hey, Bärbel, stinkst voll aus dem Maul, hast Mundgeruch, hey, guck mal, das, was machst. Das ist nicht Liebe. Amen. Liebe ist, ich flüstere ihr ins Ohr. Ich sag, Schatz, das Mundgeruch, nimm mal ein Kaugummi oder was. Das ist Liebe, oder? Wisst ihr, was auch nicht Liebe ist? Das zu riechen, nichts zu sagen, zu den anderen zu gehen. Hast schon gerochen, mit Bärbel aus dem Maul stinkt? Sind wir mal ehrlich heute Morgen mit uns. Legen wir mal alle religiösen Sachen ab. Liebe ist, wirklich hinzugehen, um Bärbels Willen, dass sie nicht die anderen anstinkt. Das ist Liebe. Wenn ich es ihr sage, um ihrer Willen. Seid ihr bei mir oder bin ich heute blöd? Das ist Liebe. Wenn du es sagst, nur damit du den anderen sagen kannst, ja, guck mal, riech mal. Oder lieber nicht. Warte, ich halte dich, dass du nicht umfällst. Das ist nicht Liebe. Wisst ihr, immer wieder. Und ich habe gemerkt, egal wie lang das geht, egal wie alt du bist, egal mit welchem Alter du dich bekehrst, Gott lässt nicht locker. Der lässt dir das nicht durch. Er verurteilt dich nicht, er straft dich nicht, ganz im Gegenteil. Aber er liebt dich so sehr, dass er will, dass du in Liebe handelst. Und es kann sein, wenn du nicht aufpasst, dass du dann mal ein halbes Jahr aus dem Maul stinkst, egal was du machst. Damit du lernst, wie das ist, wenn man aus dem Maul stinkt. Das ist ein ganz banales Beispiel. Aber etwas, was uns täglich begegnet. Sind wir ehrlich? Ich freue mich, wenn mir jemand sagt, bevor ich hier reinkomme, die Herr steht zum Predigen, Thomas, du hast so einen Purpel hängen. Das ist peinlich, mir auch. Aber ich freue mich, mach mal so. Oder bist du im Restaurant, erzählst und ich habe meine Speisekarte im Bart. Passiert mal öfters mal, habe ich die Speisekarte im Bart. Ist peinlich. Ein echter Freund sagt dir, hey, hier. Und nicht, mal sehen, was die anderen denken. Das ist nicht Liebe. Amen. Ist das, was du anderen wünschst, ist es das, was du dir selber wünschst? Ist Liebe in deinem Leben sichtbar? Wisst ihr, ein tolles Sprichwort sagt, es ist selten zu früh, doch nie zu spät. Du kannst heute anfangen. Du kannst heute sagen, bisher war ich so ein x-mäßiges, schwieriges Teil, aber ab heute möchte ich Menschen lieben. Ab heute möchte ich Menschen annehmen. Ab heute möchte ich, dass ich anders reagiere auf Menschen. Das ist möglich. Das ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Du musst so nicht irgendeine Schule besuchen oder dass irgendein Heiliger dir die Hand auflegt oder für dich betet. Du triffst eine Entscheidung. Amen. Wenn du Alkoholiker bist, da können 5 Millionen Christen für dich beten. Es passiert gar nichts. Du kannst, weißt du, Leute haben so komische Vorstellungen, wenn der für mich betet, wenn der, ne, dann, nein. Die Entscheidung triffst du in deinem Herzen, sagst, ich will nicht mehr saufen, ich will trocken werden. Und dann kriegst du alle Hilfe der Welt, weil Gott ist für dich, wir sind für dich und die anderen auch. Aber wenn du nicht die Entscheidung getroffen hast, ich will trocken werden, was passiert? Nichts. Verstanden? Und dasselbe ist mit Hass oder mit Ablehnung oder mit Bitterkeit in deinem Herzen. Oder auch so rum gesagt, wenn du dich nicht entscheidest, dass ich will ein Mensch sein, der liebt, wird nichts passieren. Du kannst hier 50 Jahre den Stuhl wärmen und du bist der verbittertste Knochen, den es nur gibt. Wenn du nicht willst. Richtig? Aber Gott will, in ihm ist das Ja und das Amen. Eine Bibelstelle noch, oder zwei, aber schneller. Matthäus 27. Und das ist eine ganz krasse Aussage, die Jesus hier trifft. Und ich glaube nicht, dass die für uns heute Morgen zutrifft, aber ich möchte sie euch trotzdem sagen, um ein Bild zu vervollständigen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An ihren Früchten sollst du alles erkennen. Jesus sagt, an den Früchten sollst du alles erkennen. Schau in das Leben von Menschen, schau ihre Früchte an. Einer kann 100 Jahre von Liebe predigen. Schau dir seine Frau und seine Kinder an. Wenn es da nichts ist, dann ist seine Worte sind Luft, heiße Luft. Richtig? Und es geht in jedem Bereich weiter. Nächst. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist der Wille des Vaters im Himmel? Dass wir einander lieben. Alles erfüllt. Alles richtig gemacht. Und alles andere, was dazu kommt, ist dann Bonus. Wenn ich heute Morgen hier stehe und locker predige, ist das Gottes Verdienst. Ich war ein Stotterer. Ich habe Schweißausbrüche gehabt, wenn mehr als 10 Leute in meiner Gegenwart waren. Ich habe nichts tun können, wenn Leute da waren. Dass ich heute so locker rede, ist Gottes Verdienst. Und ich sage dir, und das ist mit allem so, du kannst Gott nichts geben. Alles, was du Gott zurückgibst, hat er vorher dir gegeben. Diese Erde gehört ihm, das Wasser, was du trinkst, gehört ihm, sogar die Luft, die du atmest, gehört ihm. Alles gehört Gott, im geistigen Bereich genauso. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich war es, sondern die Gnade in mir. Versteht ihr? Alles, was du tust, muss aus Gottes Gnade sein, nicht aus deinem Verdienst. Wenn du tollen Lobpreis machst, Gitarre spielen kannst, singen, Gott hat dir die Stimme geschenkt, Gott hat dir die Fingerle geschenkt, du hast sogar die Gitarre von Gott gekriegt. Ah, er benutzt Menschen dazu, aber es ist trotzdem von ihm. Richtig? Werde nie stolz auf das, was du vermeintlich hast, sondern nur auf eine Sache stolz. Christus am Kreuz, der für dich gestorben ist. Amen. Weiter. Ganz schnell. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Haben wir vorhin schon gelesen, 1. Korinther 13, wenn ich alle Weisheit, alle Gabe, alle Erkenntnis und so weiter. Könnt ihr euch erinnern? Weiter, nächster Vers. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Das ist das schlimmste Urteil des Universums. Ich habe dich noch nie gekannt. Mich beeindrucken nicht geistige Leider, die wunderbar was aufgebaut haben und mir hier alle ihr Haus, ihr Auto, ihr Boot zeigen. Das interessiert mich null. Zeig mir dein Leben. Zeig mir, wie du lebst. Was sprichst du? Was machst du mit denen, die dir schuldig sind? Was machst du mit denen, die dich in deiner Vergangenheit verletzt haben? Wie regelst du es mit deinen Eltern? Was passiert heute, wenn dich jemand verletzt? Amen. Das sind die echten Leute. Nicht mal die Wunder tun. Überlegt euch das mal. Aber Gott ist gut. Amen. Noch eine Bibelstelle, sind wir am Ende. Johannes 14, 15. Und mit dem machen wir zu, machen wir einen Deckel drauf heute Morgen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ihr wisst die Story. Dreimal hat es der Herr Jesus zu mir gesagt, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, ja Herr, ich weiß, ich halte die Gebote nicht, oh, dann liebe ich dich nicht. Bis beim dritten Mal ich gemerkt habe, irgendwas will er mir sagen. Und dann verstand ich, dass der Herr zu mir sagt, dein Fokus ist auf dem Gebote halten. Das ist das Pferd von hinten. Dein Fokus muss auf die Liebe sein. Und wenn du liebst, hältst du automatisch die Gebote. Amen. Wenn ich meine Frau liebe, werde ich nicht fremdgehen. Und wenn ich es 5-mal angeboten kriege am Tag. Amen. Wenn ich sie liebe, will ich sie nicht verletzen. Ich will sie nicht enttäuschen. Ich achte und ehre sie. Wenn du Gott liebst und willst Gott nicht enttäuschen und Gott achtest und ehrst, wirst du nicht sündigen. So einfach. Amen. Es gibt so viele Methoden, wie Seminare und Schulungen, wie man nicht mehr sündigt. Das ist so leicht. Lieb Gott von ganzem Herzen. Dann liebst du deinen Nächsten und dich selbst. Liebst du dich selbst und deinen Nächsten, liebst du Gott von ganzem Herzen. Liebst du Gott, dann liebst du auch deinen Nächsten. Das ist so einfach. Amen. Heute Morgen, ich spüre, der Heilige Geist hat was vor mit euch. Ihr seid nicht durch Zufall hier. Der Herr will mit euch in den nächsten Schritt gehen. Auf die nächste Stufe. Amen. Er möchte euch frei machen von den Dingen, die euch jahrelang behindern. Und ich sage dir, wer der größte Feind in deinem Leben ist. Das ist nicht der Teufel. Das bist du selbst. Das ist deine Seele, die sich Dinge wünscht. Anerkennung, Lob und all diese Dinge. Die trennen dich von Gott. Wir haben nichts, was wir uns rühmen können. Die Kleider gehören Gott. Die Schuhe. Gott hat die Kuh gemacht, wo das Leder her ist. Wo kann ich sagen, das ist mein Verdienst? Nichts. Nichts. Es bleibt nichts. Sag mal nichts. Komm, wir beten noch zum Abschluss. Lass uns aufstehen. Komm, nimm einen Stand im Geist ein. Sag, ich stehe jetzt auf, weil ich es erkannt habe, um was es geht. Nimm einen Stand ein und sag, Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Ich danke dir für das, was du mir heute Morgen offenbart und gezeigt hast, ganz aufs Neue oder zum ersten Mal. Und ich danke dir, Vater, dass du gute Pläne mit mir hast. Danke, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast, der mich in alle Wahrheit führt und leitet. Danke, Jesus, dass du mich liebst von ganzem Herzen. Danke, dass diese Entscheidung, mich zu lieben, von niemand revidiert werden kann. Danke, dass mich niemand aus deiner Hand reißen kann. Danke, dass ich nie tiefer falle als in deine Hände. Danke, Vater, dass du mich liebst durch und durch. Ich habe es heute Morgen begriffen und ich danke dir, dass ich lieben darf. Ich danke dir, dass es möglich ist, in der Liebe zu gehen. Jesus ist mein großer Bruder, mein Vorbild, mein Herr und mein Gott, der das vorgelebt hat, wie man liebt, wie man sogar die liebt, die einen verraten, wie man die liebt, die einen kreuzigen. Vater, selbst der Hauptmann bei der Kreuzigung sprach, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Vater, du überführst selbst die, die das Böse ausführen. Selbst die überführst du, wenn wir vergeben. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz ausgerufen hast über der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist vollbracht. Amen. Dürft euch setzen. Halleluja.